Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, und was wir gesehen und was wir gehört haben. Was macht dieser Vers mit dir? Denkst du jetzt, ja, kann ich voll unterschreiben, was sitze ich hier noch rum? Raus geht's! Oder eher, oh nein, nicht schon wieder so eine Predigt. Da bekomme ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen. Ich weiß ja, ich müsste eigentlich. Oder gehörst du zu einer dritten Gruppe und denkst, naja, damals waren die ja frisch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das kann man mit heute nicht vergleichen. Und wie praktisch, in 2 Wochen ist ja Pfingsten. Das ist ja wohl kein Zufall, dass diese Predigt gerade heute kommt. Wenn du dich zu Gruppe 1 zählst, herzlichen Glückwunsch. Lass dich hier im Gottesdienst neu mit dem Heiligen Geist füllen und dann ab nach draußen. Wenn du eher Gruppe 2 bist, schön, dass du zumindest weißt, was dran ist. Aber ist das wirklich dran? Hast du Gott gefragt, was er heute von dir will? Vielleicht ist es ja gar nicht so schrecklich. Ich predige heute vor allem für Gruppe 3. Die anderen beiden Gruppen dürfen natürlich trotzdem zuhören und vielleicht ist ja auch für euch der ein oder andere Gedanke dabei. Ich wende mich heute besonders an die Abgeklärten, die schon lange dabei sind, die zu jedem Vers der Bibel schon mindestens 5 Predigten gehört haben. Ihr habt recht. Der Vers stammt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Wir befinden uns in Jerusalem und das allererste Pfingstfest ist noch nicht so lange her. Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat. Sie haben gerade eine Nacht im Gefängnis verbracht und werden von den religiösen Führern des Landes ins Kreuzverhör genommen. Petrus, voll des Heiligen Geistes, argumentiert so gut, dass die gesamte Priesterschaft sich darüber verwundert und nichts dagegen zu sagen hat. Also beschließt man, den beiden ein Redeverbot zu erteilen. Aber auch dagegen wenden sich Petrus und Johannes. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Gelebte Jüngerschaft als Booster für Evangelisation. Gelebte Jüngerschaft, das wäre die, seht ihr jetzt auf der nächsten Folie, genau. Dieses war der Titel eines Workshops beim Mutig-Miteinander-Tag, den unser Bund am 11.3. in diesem Jahres veranstaltet hat. Referent war Joschi Stahlberg aus der FEG Lüneburg. Und da Jüngerschaft ja mein Bereich ist, in dem ich hier in der Gemeinde, für den ich hier verantwortlich bin, und da Evangelisation ja eines unserer Jahresthemen dieses Jahr ist, war diese Veranstaltung natürlich für mich wie gemacht. Einige Gedanken aus diesem Vortrag, Workshop, wie auch immer, werdet ihr heute in der Predigt hören. Bei der Vorbereitung fiel mir allerdings noch ein anderes Handout in die Hände. Das könnt ihr jetzt auf der nächsten Folie sehen. Jüngerschaft, die Jüngerschaft. Das war ein Impulsreferat von Dietrich Schindler bei unserer Hauskreisleiterfreizeit 2013. Also, das Thema ist nicht so ganz neu. Vor 10 Jahren haben wir uns auch schon damit beschäftigt. Bleiben wir aber mal bei dem Titel des Workshops aus diesem Jahr. Jüngerschaft, Evangelisation, das sind ja Themen, mit denen wir uns hier häufiger beschäftigen. Aber was ist eigentlich ein Booster? Ein Blick auf Wikipedia hilft. Ein Booster ist ein Hilfsantrieb bei Raketen oder ein Leistungsverstärker in der Elektrotechnik. Am geläufigsten ist uns der Begriff wahrscheinlich aus der Corona-Zeit, die Boosterimpfung, eine Auffrischungsimpfung. Booster, ein vielseitiger Begriff. Egal, ob Leistungsverstärker oder, nein, genau, die Frage ist natürlich jetzt, welche Art von Booster braucht ihr? Ich komme mal wieder zurück auf die 3 Gruppen vom Anfang. Wenn du Gruppe 1 bist, brauchst du vielleicht noch einen Leistungsverstärker und dann ab nach draußen. Gruppe 2, braucht vielleicht eine Auffrischungsimpfung, kommt wieder neuen Schwung. Gruppe 3 vielleicht dann doch eher den Hilfsantrieb. Aber egal, ob Leistungsverstärker, Auffrischungsimpfung, Hilfsantrieb, Jüngerschaft ist die Grundlage für Evangelisation. Nur aus meiner Beziehung zu Jesus heraus kann ich das Evangelium, die gute Nachricht, in die Welt tragen. Ohne diese Beziehung wird das Ganze ein Krampf. Wenn ich nichts oder nichts mehr mit Gott erlebe, dann habe ich auch nichts, was ich erzählen könnte. Und dann kann ich es auch gleich lassen. Aber was bedeutet gelebte Jüngerschaft? Bei mir persönlich, bei dir, bei uns als Gemeinde. Wie kann ich, wie können wir Jüngerschaft leben? So leben, dass wir mit vollem Herzen, wie Petrus und Johannes, sagen können, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Zunächst müssen wir uns erst nochmal wieder klar machen, was Jüngerschaft eigentlich bedeutet. Für mich ist dieser Begriff stark mit dem Begriff der Nachfolge verbunden. Jüngerschaft sagt etwas aus über meine Beziehung zu Jesus. Er ist der Rabbi, der Meister, der Lehrer. Ich bin Jünger, Lehrling, Schüler oder Schülerin. Und das ist ein lebenslanges Lernen. Und das wird für mich mit dem Begriff Nachfolge deutlich. Nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches. Ein lebenslanger Prozess. Paulus benutzt dafür das Bild des Laufes. Das Problem vieler Gemeinden ist, wir haben einen Haufen Bekehrte, aber keine Jünger. Wir oder die meisten von uns haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, haben die Weiche gestellt, um ein anderes Bild aufzugreifen. Aber dann ist der Zug hinter der Weiche stehen geblieben. Auf der richtigen Seite, aber nicht am Ziel. Nicht einmal unterwegs. Gelebte Jüngerschaft bedeutet, ich nehme mir meinen Rabbi Jesus zum Vorbild. Ich überlege bei jeder Entscheidung, wie würde Jesus handeln. In meiner Jugend hatten wir diese Armbänder, What would Jesus do? Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Und ich nehme Jesus mit in meinen Alltag, 24/7, wie man so schön sagt, 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, nicht nur im Gottesdienst oder Hauskreis. Vielleicht brauche ich feste Zeiten am Tag oder bestimmte Orte, an denen ich täglich mehrmals vorbeikomme, dann kann ich mich immer wieder daran erinnern, dass Jesus wirklich da ist. Vielleicht sollte ich auch mein altes WWJD-Armband wieder herausnehmen, als Erinnerung. Jesus ist dabei. Aus meiner Zeit im Kindergottesdienst weiß ich auch immer noch, wie wir uns verabschiedet haben. Adlerkinder, das sind wir, sind nächste Woche wieder hier. Wir wissen es bei jedem Schritt, Jesus geht mit. Und sollte keine Drohung für die Kinder sein, nach dem Motto, pass auf, kleine Hand, was du tust, auch sowas, was noch aus unserer Kindheit vielleicht war, sondern eine Ermutigung. Jesus, der Gott, der sich so klein gemacht hat, dass er Mensch geworden ist, der mit mir im Alltag dabei sein will, in guten wie in schlechten Zeiten. Und als drittes, bei gelebter Jüngerschaft geht es darum, zu leben, was ich glaube, worauf ich vertraue. Da geht es nicht um Theorie, um die 20. Predigt, das 100. Buch zum Thema Jüngerschaft, sondern um Praxis. Nicht um Kopfwissen, sondern um Veränderung meines Seins. Und Manfred Siebald hat das in seinem Lied Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, in der dritten Strophe folgendermaßen formuliert. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied kennt, aber für mich ist es eines der prägendsten Lieder meines Lebens. Es beginnt mit der Aussage, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. In der zweiten Strophe wird es gesteigert durch Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und endet dann in der dritten Strophe tröstlicherweise, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Wir können zu Jesus kommen, wie wir sind, mit all unseren Macken. Wir dürfen uns sogar so geben, wie wir sind. Wir müssen uns bei Jesus nicht verstellen, aber wir müssen auch nicht so bleiben, wie wir sind. Jesus möchte uns durch den Heiligen Geist verändern, uns zu den Menschen machen, die er vor Augen hat. Dann werden wir ein Brief von seiner Hand, voller Liebe für die Welt. Und das ist schon der erste Schritt zur Evangelisation. Wenn Jesus uns durch den Heiligen Geist mit seiner Liebe für die Welt füllt, dann können wir es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen das Evangelisationsrad nicht neu erfinden. Du bist der Brief, den Jesus geschrieben hat, sodass andere ihn lesen können. An welcher Stelle stehst du? Hat Jesus, hat der Heilige Geist die Erlaubnis, dich zu verändern? Ganz neu? Immer wieder? Oder nach langer Zeit mal wieder? Das ist ja das Großartige an unserem Gott. Er vergewaltigt uns nicht. Er lässt uns unseren Willen, auch wenn wir in die falsche Richtung fahren oder nach der Weiche stehen geblieben sind. Aber er sehnt sich danach, dich zu verändern, dich zu dem Menschen zu machen, den er vor Augen hatte, als er dich schuf. Nachfolge, gelebte Jüngerschaft bedeutet, ich möchte mich auf den Weg machen, meinem Rabbi, meinem Lehrer, meinem Meister Jesus ähnlicher zu werden, mich von ihm verändern zu lassen. Überleg mal, was hat bei dir dazu beigetragen, Jesus ähnlicher zu werden? Wodurch bist du im Glauben gewachsen? Wir kommen an dieser Stelle zum Thema geistliche Reife. Kann man geistliches Wachstum eigentlich machen? Was ist mein Part? Was ist Gottes Part? Und kann man eigentlich auch im Glauben schrumpfen? Danach klingt es, wenn wir ins 5. Kapitel des Hebräerbriefes schauen, Vers 11 bis 14. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Die Empfänger des Hebräerbriefes sind nicht per se unverständlich, sie sind es geworden. Das heißt, sie sind hinter der Weiche irgendwann stehen geblieben, vielleicht sogar ein Stück zurückgerollt. Sie sollten schon längst weiter sein auf dem Weg mit Jesus, aber sie haben es wieder nötig, die Grundlagen zu hören. Die Vollkommenen, ich weiß, vor dem Wort schrecken wir lieber zurück, aber im Griechischen ist es eine Bezeichnung für Erwachsene, im Gegensatz zu kleinen Kindern, sind dies, weil sie durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Noch einmal, es geht hier nicht um Theorie, nicht um das Hören von Predigten, nicht um das Lesen von Büchern, so gut es auch sein mag, sondern um Praxis. Nicht um Kopfwissen, sondern um den Gebrauch, die Gewöhnung, die Erfahrung, die Übung, die unsere Sinne schärft. Wo auf der Glaubensskala vom kleinen Kind zum Erwachsenen würdest du dich einordnen? Brauchst du noch Milch? Oder bist du schon beim Karottenbrei? Oder kannst du schon feste Speise zu dir nehmen? Wenn du ganz frisch mit Jesus unterwegs bist, also ein Baby im Glauben, ist es völlig normal, dass du Milch zu dir nimmst. Aber wenn du schon das eine oder andere Jahr oder gar Jahrzehnt mit Jesus unterwegs bist, dann darf es auch mal Schwarzbrot sein. Das heißt nicht, dass ich keine Fragen mehr stellen darf, aber ich darf auch Antworten geben, meine Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben. Und jetzt kommt eine kurze Werbepause. Wer ein bisschen Schwarzbrot will, den möchte ich nochmal ganz herzlich einladen am 22.05., das ist Montag in einer Woche. Da werde ich mit Bernhard Rüssel zusammen mich unterhalten im nächsten Talk im Foyer zur Frage, warum musste Jesus sterben? Das ist eher ein bisschen Schwarzbrot, was wir da vorbereiten. Okay, Ende der Werbepause. Der Verfasser des Hebräerbriefes wirft seinen Lesern vor, dass man sie noch alles lehren muss, obwohl sie schon längst Lehrer sein sollten. Also andere im Glauben lehren, meine Erfahrungen mit Gott an andere weitergeben. Und an dieser Stelle kommt nämlich die zweite Ebene von Jüngerschaft ins Spiel. Jüngerschaft ist zunächst meine Beziehung zu Jesus. Er ist der Lehrer, ich bin der Schüler. Aber Jüngerschaft bedeutet auch, dass ich andere zu Jüngern mache. Jüngerschaft, die Jüngerschaft. So habe ich auch diese Predigt überschrieben. Und in Matthäus 28 lesen wir, dass Jesus, der Rabbi, seine Jünger in die Welt schickt, damit sie andere zu Jüngern machen und sie lehren. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der sogenannte Missionsbefehl. Interessanterweise steht in der neuen Luther-Übersetzung zweimal die Aufforderung, lehren. In der alten Übersetzung hieß es an der ersten Stelle noch, mache zu Jüngern alle Völker. Im Griechischen steht an dieser ersten Stelle das Verb matheteo, das heißt unterrichten, lehren, aber damit verwandt ist das Wort mathetes, der Schüler, das ist das Wort, das das Neue Testament auch für die Jünger benutzt. Das heißt, matheteo heißt auch durchaus zu Jüngern machen. Verjüngern ist was anderes, also jüngen, jetzt kann man im Deutschen nicht übersetzen, jüngern. Genau, deswegen, man kann es mache zu Jüngern übersetzen, man kann es aber einfach auch mit Lehren übersetzen. An der zweiten Stelle, was zweitlehret, was fett gedruckt ist, ist ein anderes Verb, didaskei, didaskako, didaskein ist der Infinitiv, genau. Das heißt auch lehren, das kennen wir aus dem Fremdwort wie Didaktik oder sowas. Ja? Also zwei verschiedene Worte, die beide lehren heißt. Also wir sollen lehren. Aus Schülern werden Lehrer. Und das gilt auch uns. Wir bleiben zeitweise, Zeit unseres Lebens Schüler unseres Rabbi Jesus. Aber das, was wir gelernt haben, sollen wir weitergeben. Schüler helfen Schülern sozusagen. Damit wären wir wieder beim Thema dieser Predigt. Jüngerschaft, die Jüngerschaft. Schön ist natürlich auch noch, dass diese doppelte Aufforderung zum Lehren gerahmt ist von der Aussage, dass Jesus alle Macht im Himmel hat und dass er bei uns ist, alle Tage und so weiter. Aber das ist eine andere Predigt. Wie kann gelebte Jüngerschaft jetzt ganz praktisch aussehen? Zunächst einmal geht es um meine Beziehung zu Jesus. Und da gibt es keine andere Möglichkeit, als Zeit mit Jesus zu verbringen. Das kann aber ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt die Quality Time. Das ist, wenn wir uns zurückziehen, um zu beten, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Oder wenn wir uns Zeit nehmen, unseren Geist zu füttern, indem wir die Bibel studieren und Gott dadurch zu uns reden zu lassen. Es gibt aber auch Gemeinschaftszeiten, wo wir uns mit anderen Christen treffen, um gemeinsam zu beten, Gott zu loben, uns über das Wort Gottes oder unsere Erfahrungen mit ihm austauschen. Dabei treten wir dann auch in die zweite Ebene von Jüngerschaft, indem wir uns gegenseitig bejüngern. Und dann gibt es die Alltagszeiten, wo wir uns von Jesus begleitet wissen wo wir vielleicht nur ein kurzes Sturzgebet sprechen oder Jesus um Rat fragen. Und wenn wir Jesus bewusst mit in unseren Alltag nehmen, wird das auch ausstrahlen auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und glücklicherweise sind wir als Christen ja nicht Einzelkämpfer, sondern wir leben in einer Gemeinschaft, unserer Gemeinde. Hier haben wir die Möglichkeit, aber auch die Aufgabe, unsere Gaben einzusetzen, um unsere Geschwister auf dem Weg zu begleiten und um neue Geschwister in die Gemeinde einzuladen. Mein Wunsch ist es, dass wir in unserer Gemeinde eine Jüngerschaftskultur entwickeln, in der jeder und jede die Möglichkeit hat, sich einzubringen, aber auch zu wachsen. Und glücklicherweise steht es ja auch in unserer Gemeindevision. Ich habe sie euch nochmal mitgebracht. Die FEG Heidelberg will ein Ort sein, an dem Menschen ankommen und sich wohlfühlen. Erster Punkt. Jeder erfährt Wertschätzung und wird herausgefordert, persönlich und geistlich zu wachsen. Das prägt unser persönliches Leben und unser Miteinander. Dieses Geschenk wollen wir in Wort und Tat an unsere Mitmenschen in Heidelberg und Umgebung weitergeben. Wie entwickeln wir aber eine Jüngerschaftskultur? Drei konkrete Punkte könnt ihr dazu auf der nächsten Folie sehen. Erstens, Zeugniskultur. Zeit, Zeugnis zu geben, nehmen wir uns ja, zum Beispiel in unseren Abendmahlgottesdiensten. Da berichten wir, was wir mit Jesus erlebt haben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und wenn wir uns daran gewöhnen, den anderen zu erzählen, was wir erlebt haben, dann kann daraus auch eine Kultur werden. Der zweite Punkt, den habe ich mal überschrieben mit Zweierschaften, Kleingruppen, Mentoring. Hier gebe ich anderen die Legitimation, Fragen zu stellen. Ich bin bereit, in einem geschützten Raum Rechenschaft abzulegen. Bist du in dieser Hinsicht versorgt? Vielleicht denkst du jetzt, ja, das bräuchte ich, jemanden, mit dem ich mich regelmäßig treffe, um mich auszutauschen. Mein Vorschlag ist es, alle, die Interesse an einer Zweierschaft haben, sich einfach mal nach dem Gottesdienst da hinten an dem Tisch Richtung Ausgang treffen und vielleicht könnt ihr euch da ja dann irgendwie connecten und findet jemand, der vielleicht auch in der Nähe wohnt oder mit dem ihr euch zusammentun könnt. Der dritte Punkt, bewusste Wachstumszeiten. Hin und wieder sollte ich mir wirklich Zeit nehmen, mich mit einem Aspekt intensiver zu befassen. Das kann der Besuch eines Seminars sein oder ein Monatsthema, was ich mir nehme. Einen Monat lang einen Fokus auf etwas setzen. Ein Punkt, an dem ich weiterkommen möchte. Wir hatten vor ein paar Jahren dieses Tiefgängerprojekt. Da haben wir das gemeinsam gemacht, dass wir uns immer eine geistliche Übung genommen haben für 2 Monate und das intensiv geübt haben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was macht dieser Satz mit dir? Ich bin sehr froh, dass das Musikteam sich darauf eingelassen hat, mein Lieblingslied zu spielen. Und das machen wir jetzt, also nicht nur spielen, sondern wir singen jetzt noch gemeinsam: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.